Ich wollte mich, da ich jetzt zu Wort komme, auch nochmal ganz kurz, ganz schnell bedanken. Erstmal bei allen, die hier hergekommen sind und besonders bei Frau Heidmüller für die Einladung, weil ich mich sehr freue, hier mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, sowohl jetzt hier im Gespann mit Ivan Illich als auch nachher bei der Podiumsdiskussion. Ich möchte über eine Form der Freisetzung sprechen, eine Form der Freisetzung, die bisher kaum beachtet worden ist. Gemeinhin wird ja die Freisetzung genetisch manipulierter Organismen besprochen, also zum Beispiel vom BASTA-resistenten Mais, und es wird darüber diskutiert, welche Gefahren diese Freisetzung birgt und was alles passieren könnte. Die Form der Freisetzung aber, die ich heute besprechen möchte, die hat schon eine ganze Menge Schaden angerichtet. Trotzdem hat noch niemand dagegen protestiert, weder Greenpeace noch das genetische Netzwerk. Ich spreche von der Freisetzung genetischer Begrifflichkeiten. Dieses Zusammentreffen hier heißt Geist gegen Gene. Und der Genetik wird, so auch in der Einladung zu diesem Kongress, vorgeworfen, sie würde biologisieren. Und es wird gesagt, oder es wird ihr entgegengehalten, der Mensch sei mehr als die Summe seiner Gene. In den nächsten 30 Minuten möchte ich ausführen, dass die Freisetzung genetischer Begrifflichkeiten, also die öffentliche Rede über Gene und genetische Information und was alles noch damit zusammenhängt, dass diese Freisetzung eine neue Denkform schafft, die mit Biologie gar nichts mehr zu tun hat. Ich will zeigen, dass Gene als trojanisches Pferd dienen. Und zwar als trojanisches Pferd, mit dem statistische und kybernetische Konzepte sowie Risiko, Wahrscheinlichkeit, Information, Option und Entscheidung in den Alltag eingeschleust werden. Gengläubigkeit verlangt sich selbst und sein Gegenüber, also mich und dich, als selbststeuerndes System zu verstehen, das bei entsprechendem Input eigenverantwortlich funktioniert. Und was ich damit meine, möchte ich am Beispiel der genetischen Beratung demonstrieren. In der genetischen Beratung wird schwangeren Frauen eingeredet, sie könnten den Ausgang ihres Schwangerseins mitbestimmen. Und zwar, indem sie etwas ganz Neues tun, indem sie etwas machen, was informierte oder selbstbestimmte Entscheidung genannt wird. Und diese genetische Beratung liefert auch gleich die Entscheidungsgrundlage mit. Ein Mediziner, auf Biostatistik spezialisiert, spricht erst ganz allgemein davon, wie sehr wir doch auf unsere Gene angewiesen sind. Und dann nennt er der Frau Wahrscheinlichkeitszahlen, als würden diese etwas über sie selbst und über das Kind aussagen. Und schließlich fordert er die Frau dazu auf, das Kommen ihres Kindes von diesen Wahrscheinlichkeitszahlen abhängig zu machen und eine Entscheidung zu treffen. Die genetische Beratung ist also ein vorzügliches Beispiel dafür, wie die Freisetzung genetischer Begrifflichkeiten zum Selbstmanagement anhand von statistischen Konstrukten aufruft. Schwangere Frauen werden über die Existenz und Mächtigkeit von Genen unterrichtet, sodass die statistischen Zahlen den Anschein erhalten, sie kämen nicht aus dem Computer, sondern würden biologische Vorgänge widerspiegeln. Indem Gene in die unsichtbare Tiefe des biologischen Mikrokosmos projiziert werden, bekommen die Risikokalküle einen fiktiven, aber wirksamen Ankerpunkt im eigenen Körper. Gene treiben uns das Risikomanagement unter die Haut. Ich will Ihnen gleich von Frau G. berichten. Frau G. ist eine Bäckersfrau aus Süddeutschland, einem kleinen Örtchen aus Süddeutschland. Und Frau G. wird fast 2 Stunden von einem genetischen Berater über sowas wie Punktmutationen, Meiose, Chromosomenlotto und ähnliche komische Sachen unterrichtet. Aber bevor ich jetzt von Frau G. berichten kann, muss ich zur Klärung etwas vorausschicken. Denn wenn ich nicht aufpasse, halten Sie mir gleich entgegen, obwohl Ivan das ja schon gut vorbereitet hat. Ja, aber es ist eben so mit den Genen. Und ich will zur Klärung vorausschicken, dass mit den Genen gar nichts ist. Weil die Gene sind nicht. Und genau deshalb, weil Gene nicht sind, dienen sie so gut als trojanisches Pferd, als Vehikel, mit dem Risikodenken in den Alltag eingeschleust wird. Natürlich sind Gene nicht die einzigen trojanischen Pferde, die es gibt. Es gibt eine ganze Menge solcher Viecher. Ich würde auch Gesundheit dazu zählen oder Selbstbestimmung. Aber Gen nimmt unter diesen trojanischen Viechern einen ganz besonderen Platz ein. Weil das Wort Gen bietet überhaupt keinen Widerstand gegen seine Vereinnahmung. Es ist innen so hohl wie das Holzpferd der Griechen. Gen bezieht sich nämlich auf keine nachweisbare Tatsache. Gen ist nicht definiert. Es gibt keine einheitliche Definition von Gen. Daher lässt sich Gen für jeden Karren spannen. Sie kennen das. Die Zeitungen sind voll davon. Es gibt, oder die Rede ist, vom Schwulengen, vom Rauchergen, vom Trinkergen, vom Kriminalitätsgen. Schizophrenie-Gen. Ich glaube, man könnte die Liste endlos fortsetzen. Für jegliche menschliche Eigenschaft findet irgendein Labor auf der Welt ein Gen, sodass aus der bekannten Ein-Gen-Ein-Enzym-Hypothese die Ein-Gen-Ein-Eigenschaftswort-Hypothese geworden ist. Also Gene füllen eine religiöse Leerstelle aus. Pathetisch ist vom Buch des Lebens die Rede, dass die Genetiker angetreten sind zu entziffern, und Gene gelten geradezu als Ursprung und Ursache des Menschseins. Und dieses Programm, dieses genetische Programm Mensch, wollen die Genetiker nun umschreiben. Und soweit ich weiß, soll das Gen für die eheliche Untreue, vor der vor 3 Jahren die Rede war, zuerst umprogrammiert werden und dann natürlich auch das Gen für die menschliche Sterblichkeit. Zwischen dieser populärwissenschaftlichen Rede über Gen und dem Gen im Labor tut sich ein Abgrund auf. Denn im Labor verweist das Wort Gen auf keine wissenschaftliche Tatsache. Wissenschaftliche Tatsache hier im Fleck'schen Sinne. Bereits 1984 hat der Genetiker Raphael Falk darauf hingewiesen, dass Gene nie entdeckt worden sind, sondern dass vererbungswissenschaftliche Regelmäßigkeiten Anfang des 20. Jahrhunderts nahegelegt haben, dass es irgendwelche Vererbungseinheiten geben könnte. Und diese Einheiten hat man Gen genannt. Also 1909 hat der dänische Vererbungswissenschaftler Johansen diese Einheiten Gene genannt und wollte damit übrigens dieser Erbanlagen-Euphorie, alle redeten damals schon von den mendelnden Erbanlagen oder mendelschen Erbanlagen, da wollte er wissenschaftliche Nüchternheit entgegenhalten, indem er das Kunstwort Gen prägte. Und die Molekularbiologie hat in den 70er Jahren es dann zwar möglich gemacht, die DNA zu untersuchen, direkt zu untersuchen, aber den vielfach beschworenen Atom der Biologie, man dachte noch Anfang des 20. Jahrhunderts, die Gene wären die Atome der Biologie, also diesen Atom der Biologie ist man damit nicht näher gekommen, im Gegenteil. Alle Versuche, das Gen einzukreisen und zu definieren, mussten über den Haufen geworfen werden. Das Gen ist nicht diskret, es gibt überlappende Gene. Es ist auch nicht kontinuierlich, weil es gibt Introns. Es hat auch keinen festen Ort, es gibt springende Gene. Es kann auch keine abgegrenzte Funktion haben, es gibt Pseudogene. Auch keine klaren Grenzen kann es haben, denn die Sequenzen sind variabel. Der eben zitierte Raphael Falk meint dazu, mit jeder neuen molekulargenetischen Entwicklung wurde offensichtlich, dass das Gen nichts anderes war als ein intellektuelles Hilfsmittel für die Organisation von vererbungswissenschaftlichen Daten. Es hat sich also in der Genetik als fruchtbar erwiesen, so zu tun, als gäbe es etwas, das man Gene nennt. Gen ist also eine Art Denkhilfe oder eine konzeptuelle Krücke. Der Wissenschaftsphilosoph Philipp Kitscher schlägt daher in seinem Aufsatz über den Genbegriff folgende Gendefinition vor. Er sagt, ein Gen ist alles oder all das, was ein kompetenter Biologe Gen nennt. Ein Gen ist also etwas x-beliebiges. Wie kann man sich dann aber einen Reim drauf machen, also auf diese Freisetzung genetischer Begrifflichkeiten, die x-beliebig sind? Warum die vielen Talkshows, Sondersendungen, Bundestagsdebatten, Hintergrundberichte, große Töpfe für Begleitforschung und öffentliche Beratung. Begrifflichkeiten aus den Laboren werden ja oft unter der Annahme popularisiert oder freigesetzt, dass die populärwissenschaftliche Aufklärung zur Versachlichung der öffentlichen Diskussion beitragen würde. Wie kann aber eine Diskussion versachlicht werden, wo es gar keine Sache mehr gibt oder auch noch nie gegeben hat? Gene sind deswegen ein so wichtiges trojanisches Pferd, weil sie den Anschein von Sachlichkeit herstellen, wo es keine Sache gibt. Denn nur wenn es scheinbar um Gene geht, die da in uns stecken, erscheint es sachlich, Menschen angesichts von Labordaten in Risikopopulationen einzuordnen und sie aufzufordern, ihre Lebensweise nach Wahrscheinlichkeitsprofilen auszurichten. Jetzt komme ich endlich zu Frau G., der Bäckerin oder Bäckersfrau aus Süddeutschland. Ich habe die Geschichte von Frau G. aus drei Dutzend genetischen Beratungsgesprächen herausgesucht, bei denen ich als Beobachterin teilgenommen habe. Und ich will Ihnen jetzt kurz berichten, wie es Frau G. während ihrer genetischen Beratung ergangen ist. Dabei wird deutlich, wie die Aufklärung über Amniokulturen und Chromosomenfehlverteilung dazu auffordert, sich selbst aus der Perspektive eines Versicherungsmathematikers oder eines Gesundheitsökonomen zu verstehen. Ich werde in drei Schritten vorgehen. Erstens werde ich darstellen, um was für eine Entscheidung es in der genetischen Beratung überhaupt geht, nämlich um die Wahl zwischen Optionen. Zweitens werde ich zusammenfassen, welche Entscheidungsgrundlage der Berater der schwangeren Frau für diese Entscheidung anbietet, nämlich Gengeräte und Wahrscheinlichkeitskalkulationen. Und drittens werde ich dann sagen, wie sie nun diese Entscheidung treffen soll, nämlich durch die Bilanzierung der genannten Wahrscheinlichkeiten. Frau G. kommt in die Beratung, weil sie gehört hat, dass man einen Test auf zystische Fibrose oder Mukoviszidose machen lassen kann. Sie ist bereits im 5. Monat schwanger und ihr Mann ist beunruhigt, da sein Neffe an dieser Krankheit im Kindesalter verstorben ist. Frau G. selber ist aber guten Mutes und meint, dass bei dem Test schon nichts bei rauskommen wird. Sie sagt, in ihrer Familie hat es noch nie eine Erbkrankheit gegeben. Aber wenn man es jetzt mal machen lassen kann, dann wollen sie es auch machen lassen. Wie gesagt, diese Form der gezielten Freisetzung genetischer Begrifflichkeiten in der genetischen Beratung soll dazu dienen, Frauen wie Frau G. zu einer informierten Entscheidung zu verhelfen. Was der Genetiker nun macht, ist Folgendes. Er kreiert erst ein Entscheidungsproblem für Frau G. In diesem Entscheidungsproblem spielt Frau G. selber als Person überhaupt keine Rolle. Ausschlaggebend ist einzig und allein ihr Risikoprofil, das der Genetiker aus den Daten über Frau G. erstellt hat. Der Fall an zystischer Fibrose in der Verwandtschaft des Mannes ist ein Datum, mögliche genetische Befunde, die vielleicht noch dazukommen, ihr Alter, die Tatsache, dass sie schwanger ist, oder man müsste eigentlich sagen, dass sie das Merkmal schwanger hat, einen positiven Schwangerschaftstest. Dies sind alles Merkmale, anhand derer sie nun ein Risiko zugewiesen bekommt. Weil sie schwanger ist, hat sie das sogenannte Basisrisiko. Vorgestern hat jemand gesagt, wie ist das mit dem Basisrisiko? Und meinte dann, ach, das ist wie die Grundtaxe beim Taxifahren. Wenn man einsteigt, hat man schon mal 5 Mark. Und hier sind es eben 5%. Weil sie 34 Jahre alt ist, hat sie das sogenannte Altersrisiko. Und der verstorbene Neffe gibt Anlass für eine komplizierte Kalkulation, bei der am Schluss 0,5% rauskommt. Diese Wahrscheinlichkeitszahlen bestimmen die Optionen, die Frau G. offenstehen. Sie könnte eine Fruchtwasseruntersuchung machen oder sie könnte zuallererst sich selber und ihren Mann auf Anlageträgerschaft testen lassen. Aus diesen Optionen, das sind 3 oder 4 Optionen, soll Frau G. dann eine auswählen. Und das Austragen der Schwangerschaft ist nur eine unter vielen Optionen. Auf welcher Grundlage soll sie jetzt diese Entscheidung treffen? Nachdem der Genetiker Frau G. klargemacht hat, dass sie auf jeden Fall eine Entscheidung treffen muss und dass das Kommen ihres Kindes von dieser Entscheidung abhängt, vermittelt er ihr die Entscheidungsgrundlage. Er beginnt damit, dass er Frau G. mit hoffnungslos veraltetem Lehrbuchwissen aus der Genetik konfrontiert. Dabei lässt er die erste Lektion ausfallen. Er setzt voraus, dass Frau G. weiß, was Gen heißt. Um etwas nachzuhelfen, setzt er Gen 2-3 Mal mit Erbanlage gleich, aber das reicht aus. Nicht, dass Gene im weiteren Verlauf der Sitzung nicht eine wichtige Rolle spielen würden. Der Berater spricht ständig über Gene. Er zeigt ihr zum Beispiel Schwarz-Weiß-Bilder mit so kleinen, wurmförmigen Gebilden. Sieht aus wie so kleine, unförmige Würmer. Und sagt, und das ist jetzt Wort für Wort zitiert aus einem aus dem Beratungstranskript von Frau G. Der Berater sagt, die Chromosomen sind aber nicht die Gene, sondern die Träger, die Verpackung der Gene. Und wir haben schätzungsweise 70.000 Erbanlagen. Gene, die so klein sind, dass man sie eben mit dem Mikroskop nicht sehen kann. Und eine solche Bande, also auf diesem wurmartigen Gebilden, sie sind so helle und dunkle Streifen, dann sagt er, und eine solche Bande, wie wir sagen, so ein Streifenmuster hat sicher 100 Gene, noch innen drin, so ist die Dimension. Hier haben wir sie also, die Gene. Da sind sie, hat der Berater behauptet und hat mit dem Finger auf diese wurmartigen Gebilde gezeigt. Dass Frau G. da nichts erkennen kann, behauptet er, liegt an der Größendimension. Er behauptet, Gene seien zu klein, um gesehen zu werden. Dann hat er noch die Zahl genannt, 70.000 Erbanlagen soll der Mensch haben. Und wie Sie wissen, hat sich das jetzt auch schon wieder geändert. Eins hat er jedoch Frau G. klargemacht. Er hat ihr eine Lektion erteilt. Lektion 2. Er hat ihr gesagt, dass da in ihr etwas steckt, was sie zwar nicht wahrnehmen kann, weil es zu winzig ist, aber was über das Genetiker etwas wissen. Und das, was in ihr steckt, ist nicht nur irgendetwas. Der Genetiker fährt jetzt fort mit Lektion 3 und sagt, das, was da in ihr steckt, ist auch enorm bedeutsam. Er sagt nämlich, oder erklärt Frau G. darüber auf, Gene seien Ursachen für Krankheiten. Er sagt, das ist jetzt wieder wörtlich, 1000 oder mehr Erbanlagen auf einem großen Chromosom. Ja? Was man den Chromosomen nicht ansieht, ist, wenn es Veränderungen in einzelnen Erbanlagen gibt. Solche können aber natürlich Erbkrankheiten auslösen. Frau G. macht nur, also die meisten Beratenden wissen gar nicht, was sie dazu sagen sollen oder können gar nichts dazu sagen. Auch Frau G. macht, Jenseits des Sichtbaren treiben diese Gene also ihr Unwesen. Sie lösen Krankheiten aus. Frau G. hat nun Lektion 3 gelernt. Diese Gene sind unberechenbar. Sie können nämlich Krankheiten auslösen. Da steckt also tief in uns etwas drin, was wir nicht wahrnehmen können, und es löst auch noch Krankheiten aus. Fast möchte man sie loswerden, diese Gene. Die Vorstellung, die Gesundheit eines Menschen hinge von seinen Genen ab, bestärkt der Berater, indem er Frau G. in den Begriff der genetischen Information einführt. Er sagt, das ist jetzt wieder wörtlich, wenn ich eine Zelle von irgendeinem Körper entnehme, habe ich eine repräsentative Erbinformation über den gesamten Menschen. Die Frau G. ist etwas erstaunt darüber. Oder besser gesagt, sie ist jetzt doch baff. Denn in diesen Genen, da in ihr, da steckt auch noch Information. Repräsentative Information über sie als Person. Ich habe lange darüber gerätselt, warum der Berater Frau G. das alles erzählt hat, diesen Genquatsch. Weil sie hatte vor, einen Test machen zu lassen und er erzählt ihr etwas über 70.000 Erbanlagen auf wurmartigen Gebilden. Und sie sorgt sich um ihr eines Kind, was da kommen soll, und der Berater erklärt ihr, er könnte ihre repräsentative Erbinformation gewinnen. Frau G. ist nun weder besser über Genetik informiert, noch weiß sie nun etwas über ihr kommendes Kind oder über sich selber. Was hat sie nun gelernt? Der Berater hat ihre Gengläubigkeit gefestigt und hat ihr damit eine Lektion erteilt, nach der sie die nun folgenden Wahrscheinlichkeitskalkulationen besser schlucken wird. Denn nun geht der Berater dazu über, Frau G. die mathematischen Eigenschaften statistischer Populationen zuzuschreiben. Er redet nämlich von Frau G.s persönlichem Risiko. Er hat ihr aufgezeichnet, welche Kombinationsmöglichkeiten ihre Chromosomen und die Chromosomen ihres Mannes haben. Und dann hat er diese Kombinationsmöglichkeiten mit der, die hat er, oder da hat er gesagt, diese Kombinationsmöglichkeiten, es ist wie beim Lotto. Die können sich, also es ist ein Zufall und es kann jedes Mal, kann es eine von vier möglichen Ereignissen könnte eintreten. Und dann hat er die Zufallsverteilung für dieses Chromosomenlotto mit der Genfrequenz in der deutschen Bevölkerung verrechnet. Diese Wahrscheinlichkeitskalkulation hat zum Ergebnis 0,5% geführt. Mit dieser Zahl soll Frau G. nun umgehen. Der Berater sagt, da haben Sie jetzt 0,5% Mukoviszidose. Ich meine, klar, im Einzelfall, wenn es einen trifft, dann ist es 100% für einen. Aber es ist doch gering. Das ist wieder wörtlich aus dem Beratungstranskript. Natürlich sagen diese Zahlen nichts über das kommende Kind oder Frau G. aus, die da ratlos vor dem Berater sitzt. Denn ein persönliches Risiko gibt es nicht. Statistische Wahrscheinlichkeiten beziehen sich per Definition immer auf das Eintreten von Ereignissen in Grundgesamtheiten, in statistischen Populationen. Wenn 200 Frauen mit Frau G.'s Wahrscheinlichkeitsprofil ein Kind bekämen, wäre eine auf 200 im Durchschnitt, eine auf 200, also 0,5% betroffen. Ob Frau G.'s Kind aber zu den 99,5% gehört oder zu den 0,5%, die Frage, die ja für Frau G. entscheidend ist, darüber geben die Zahlen keine Auskunft. Aber das sagt der Berater natürlich nicht so. Vielleicht, weil er seine Statistikkurse beim Medizinstudium geschwänzt hat oder weil er selber meint, statistische Risiken seien bedrohlich für Personen. Vielleicht will er auch die genetische Beratung möglichst anschaulich gestalten. Auf jeden Fall redet er von Frau G.'s persönlichen Risiko und macht so aus einer statistischen Häufigkeit eine scheinbar konkrete Bedrohung für Frau G. Wie soll Frau G. nun entscheiden, ob sie einen Test machen lassen soll oder nicht? Und wenn ja, welchen Test? Der Berater hat sie gewarnt, nicht nur die Option des Kinderkriegens, sondern auch die Option des Testens bringt neue Risiken mit sich. Woher soll Frau G. nun wissen, was sie tun soll? Der Berater kann ihr keine Empfehlung geben. Nicht nur ist ein Test, auf den nur der Schwangerschaftsabbruch folgen kann, nicht gerade empfehlenswert. Zudem, und das ist zentraler, gibt es für Frau G. ja auch keinen ärztlichen Grund, einen Test machen zu lassen. Nichts deutet darauf hin, dass mit dem Kind nachher etwas nicht in Ordnung sein könnte. Es ist ihr Wahrscheinlichkeitsprofil, das vom Durchschnittsprofil abweicht. Das ist alles. Es handelt sich also beim Angebot eines Testes nicht um eine medizinische Indikation. Denn eine Indikation meint einen Grund, das ist aus dem Schrembel, ein Grund, in einem definierten Krankheitsfall ein diagnostisches oder therapeutisches Verfahren zu verordnen. Und dieser Krankheitsfall soll diese Anwendung hinreichend rechtfertigen. Aber von all dem ist in der genetischen Beratung nicht die Rede. Weder vom Krankheitsfall, noch von der Diagnose und noch von einem therapeutischen Verfahren. Das heißt auch, der Genetiker mit Medizinstudium kann Frau G. nicht sagen, was sie tun soll. Sicher ist nur, wenn sie den Genetiker nicht für Spinner hält und mit ihm die ganze Zunft, dann muss sie jetzt eine Entscheidung treffen über den Test und damit auch über ihre Schwangerschaft. Sie muss also jetzt etwas tun, was sie ursprünglich gar nicht wollte. Der Berater hat durch die gleichgültige Darstellung, also wirklich gleichgültig, des Testes als die eine Option und dann die ungetestete Fortführung der Schwangerschaft als die andere Option, die Schwangerschaft entscheidungsbedürftig gemacht. Er stellt klar, er sagt dann zu Frau G., man macht es oder man macht es nicht. Eine Entscheidung muss irgendwann getroffen werden. Aber wie soll Frau G. jetzt angesichts dieser ganzen Risiken, denn wie gesagt, auch die Tests bergen Risiken, wie soll Frau G. nun zu einer Entscheidung kommen? Über sich und ihr werdendes Kind weiß sie so wenig wie vorher, mit dem Unterschied, dass die Risikokalküle ihre gute Hoffnung in schlechte Erwartung verwandelt haben. Der Berater schlägt nun vor, dass sie ihre Situation vom Standpunkt eines Managers oder eines Versicherungsmathematikers betrachtet. Er fordert sie auf, über eine Abwägung, also über eine Bilanz der verschiedenen Risiken, zu einer Entscheidung zu kommen. Er sagt, es ist wieder zitiert, das wollte ich vorhin ein bisschen deutlich machen, dass es immer Aufgabe der Eltern ist, das abzuwägen, diese beiden Risiken. Damit meint er das Risiko für einen Test und das Risiko für ein betroffenes Kind. Es gibt nicht die Pflicht zu dieser Untersuchung, sagt er, in keinster Weise, weil das ist ja, die Eltern entscheiden darüber, die Mutter. Dieser Vorschlag, die Risiken gegeneinander abzuwägen, ist faul. Denn eine solche Risikobilanz oder auch Kosten-Nutzen-Analyse ist angebracht, wenn es tatsächlich um mehr oder weniger geht, also um Quantitäten. Ein Unternehmer, der am Tag hunderte von Glühbirnen produziert, gelangt durch solche Kosten-Nutzen-Analysen zu einer kostengünstigen Lösung. Aber Frau G. kann eine solche Lösung nicht finden. Ihr geht es nicht um mehr oder weniger, um irgendwelche Quantitäten. Ihr geht es um das eine Kind, das sie erwartet. Wenn der Berater nicht vorher von Genen gesprochen hätte, die da als Krankheitsauslöser in ihr stecken und die sie vielleicht auf ihr Kind überträgt, dann wären ihr diese Wahrscheinlichkeitskalkulationen wahrscheinlich absurder vorgekommen. Aber so scheint es ja, als würden diese ganzen Wahrscheinlichkeitszahlen ihre eigene genetische Konstitution und die genetische Konstitution des Kindes widerspiegeln oder zumindest die Disposition. Das Gerede von defekten Genen, die sich bei der Befruchtung zufällig verteilen, macht die Zumutung, gesellschaftsfähig schwangere Frauen zu einem ökonomischen Decision-Making zu überreden. Im Englischen sagt man Decision-Making, im Deutschen gibt es kein so griffiges Wort dafür. Wenn Frau G. tatsächlich darüber unterrichtet werden soll, wie sie angesichts von Chancen und Risiken eine Option auswählt, dann meine ich, dann wäre sie beim Anlageberater der Deutschen Bank besser aufgehoben. Denn der kann ihr wirklich sagen, wie sie angesichts von Risikooptionen am lukrativsten in die Zukunft investiert. Im Gegensatz zu den meisten Medizinern versteht der vielleicht was von Risikoentscheidungen, von Decision-Making. Die Tatsache aber, dass mit dem genetischen Berater ein Mediziner vor Frau G. sitzt, sogar mit weißem Kittel, und dass angeblich die Gesundheit des Kindes zur Debatte steht und dass sie in den Medien gerade noch mal gehört hat, wie wichtig die richtigen Gene für die Gesundheit sind, all das lenkt von der Tatsache ab, dass sie soeben zu einer Entscheidung aufgefordert worden ist, wie sie normalerweise Makler an der Börse oder Manager eines Unternehmens treffen. Jetzt komme ich auch zum Schluss. Ich habe jetzt versucht, einsichtig zu machen, dass mit der Aufklärung über Genetik ein Denkstil in die Alltagswelt eingeschleust wird, in dem herkömmliche Begrifflichkeiten, die auf Wahrnehmung, Erfahrung, Beobachtung beruhen, durch statistische und kybernetische Konzepte ersetzt werden. Das, was Ivan vorhin auch Entkörperung, Entfleischlichung genannt hat. Ich habe argumentiert, dass Gene als trojanisches Pferd dienen, die statistische Risikokalküle alltagsfähig machen. Denn im Zusammenhang mit Genen scheinen die Risikokalküle Vorgänge im eigenen Körper widerzuspiegeln. Und dazu habe ich Ihnen jetzt von Frau G. erzählt und habe gesagt, die genetische Beratung ist ein besonders gutes Beispiel. Denn in der genetischen Beratung, also die dient ja nicht nur der Weiterbildung, sondern etwas, was selbstverantwortliche oder informierte Entscheidung heißt. Ich habe von Frau G. berichtet, die mit rundem Bauch vor einem genetischen Berater sitzt und darüber unterrichtet wird, dass sie nun eine Entscheidung über Testangebote fällen soll, die das Kommen ihres Kindes in Frage stellen. Der Berater hat Frau G. erst statistisch klassifiziert, sonst kann er gar keine Wahrscheinlichkeitsaussage machen, dann hat er ihr Wahrscheinlichkeitszahlen zugeschrieben und dann hat er sie zu einer individualisierten Kosten-Nutzen-Analyse aufgerufen. Frau G. ist kein Einzelfall. Es gibt viele Frau Gs Und die gibt es nicht nur unter schwangeren Frauen. Immer mehr diagnostisch Klassifizierte gelten heute als beratungsbedürftig. Menschen, die mit Krebs diagnostiziert werden und eine der Behandlungsoptionen auswählen sollen. Oder Politiker, die zwischen Gesetzesentwürfen zum Embryonenschutz oder zur Gentechnik abwägen müssen. Hier gibt es dann andere trojanische Pferde. Nicht immer das Gen, aber zum Beispiel die Aussicht auf etwas, was Gesundheit genannt wird heute. Aber in der genetischen Beratung, oder die genetische Beratung, in der eine Frau freiwillig sich einer Zeremonie unterwirft, in der das erhoffte Kind zu einem ja eigentlich fast schreckenserregenden, genbelasteten Risiko wird, diese genetische Beratung, denke ich, ist doch ein besonders krasses Beispiel. Dankeschön.